Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.
Hallo, willkommen zu unserem Podcast Trump oder Harris. Über den Titel müssen wir jetzt, glaube ich, nachdenken. Hallo, Siobhan.
Hallo, Robert.
Mein Name ist Robert Reichler, stellvertretender Chefredakteur des Profil. Siobhan geht im Auslandsressort. So, jetzt ist es vollbracht. Die Wahl ist fast geschlagen. Ich sage es gleich dazu. Es ist 10.39 Uhr am Mittwoch. Die Wahl ist offiziell noch nicht beendet.
Nein,
natürlich.
Weil es fehlen Trump noch 3 Wahlmännerstimmen. Also er bräuchte eigentlich noch einen Bundesstaat.
Genau, er hat 267 Wahlmännerstimmen.
Aber es müsste noch ein Wunder. Es müsste ein Wunder geschehen.
Wir gehen davon aus, das, ja. Wenn Sie das hören, hat das bereits übersprungen. Es ist für Donald Trump wirklich gut gelaufen.
Sehr
überraschend gut.
Ja, rekordverdächtig gut.
Ne? Wie hast denn du die Nacht verbracht, Siobhan?
Ich habe tatsächlich ein paar Stunden geschlafen und bin um 3 Uhr aufgestanden und haben mir dann gleich natürlich alle News reingezogen. Und seitdem hänge ich am Tropf der internationalen Nachrichten. Da hat es am Anfang noch ganz gut ausgeschaut. Da hat es geheißen, die Wahlbeteiligung ist so hoch in den urbanen Räumen, so viele junge Leute gehen wählen. Ja, und dann ist aber ein Staat, also ein Swing State nach dem anderen an Trump gegangen.
Das war am Anfang noch nicht ganz so klar. Also ich habe ja, die ganze Nacht wach verbracht. Ja. Ich habe sie durchgemacht. Und zwar beim Fernsehsender Puls 24. Die haben eine durchgehende Wahlberichterstattung gemacht. Und ich war einer der Gäste dort und war immer wieder auf Sendung. Deswegen habe ich das alles sehr genau verfolgt. Entscheidend war bereits aus meiner Sicht Florida. Als die Daten für Florida gekommen sind und die Auszählung relativ rasch geklappt hat, hat man gesehen, dass Trump in so gut wie allen Counties Floridas zulegt, auch in denen, in denen er verloren hat. Und das Interessante ist, Florida ist ein sehr diverser Bundesstaat. Das heißt, dort gibt es Counties, in denen die Demokraten sehr stark sind, auch gewinnen, und andere, wo sie schwach sind. Es gibt Städte, es gibt Suburbs, es gibt ländliche Gegenden. Das ist auch ethnisch sehr unterschiedlich. Wir wissen, dort gibt es eine starke Latino-Community, afroamerikanische, weiße etc. Und da Trump dort überall zugelegt hat, und zwar deutlich zugelegt hat, fand ich, mussten die Demokraten spätestens da wirklich beunruhigt sein. Denn es, abgesehen davon, dass Trump dort lebt, in Mar-a-Lago in Florida, hat jetzt eigentlich nichts darauf hingedeutet, dass das nur in Florida so sein würde. Denn warum sollte das nur in Florida so sein? Warst du bei Florida schon wach? Oder?
Ich glaube knapp nicht, aber ich habe ein bisschen jetzt den Überblick verloren. Ja. Aber ich habe jetzt gehört, dass es in Florida wirklich das beste Ergebnis für einen Kandidaten war seit 1988. Also das ist schon
Also Trump hat mit, ich glaube, 13 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen.
Unglaublich.
Und damit war eigentlich klar, da muss was Größeres im Gange sein.
Ich hatte noch ein bisschen Hoffnung zwischendurch, weil ich habe mir Erie County angeschaut. Das ist ein Bundesstaat im äußersten Nordwesten von Pennsylvania. Und der stimmt traditionell immer so, wie dann auch das ganze Land abstimmt. Also der Kandidat oder die Kandidatin, die in Erie County gewinnt, zieht dann auch ins Weiße Haus ein. Das war jetzt ich glaube, das war schon seit Obama war das so, oder seit Bush sogar schon, also seit vielen Jahren. Also die haben so einen Doppelboomerang gemacht. Und das war am Anfang, hat das gut ausgeschaut für Harris. Und dann hat sich's gedreht. Und da habe ich mir dann gedacht, gut, jetzt ist es wahrscheinlich.
Also hat auch Erie County gewonnen, ja.
Genau.
Ich enthalte mich ja diesem gut und schlecht. Ich versuche, wie du weißt, auch in diesem Podcast immer relativ neutral zu bleiben. Ich habe das auch einigermaßen neutral beobachtet und haben mir auch die Frage gestellt, eigentlich die Frage, die ich mir schon im vergangenen Leitartikel im Profil gestellt habe, ob Harris nicht zu wenig getan hat, um möglichst viele Wählerschichten zu emotionalisieren. Aus meiner Sicht hat sie das wirklich gut geschafft bei den Frauen mit dem Thema Abtreibung. Das war ein Thema, das wirklich viele Frauen, was man aus Umfragen weiß, wirklich viele Frauen betrifft, zumindest in einem Sinne, dass sie das Gefühl haben, das geht sie etwas an. das muss sie jetzt nicht persönlich betreffen, aber das geht sie etwas an und sie wollen, dass das Recht auf Abtreibung in den USA wiederhergestellt wird, weil es ja in vielen Bundesstaaten tatsächlich jetzt stark eingeschränkt ist. Aber das war eigentlich das einzige Thema, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, da funktioniert das. Sonst habe ich da wenig gesehen. Und wenn man sieht, wie Biden 2020 Trump geschlagen hat, dann ist das eine riskante Strategie. Denn Biden hat es geschafft, weil er in den Suburbs, also in den Vorstädten, in Vororten der großen Städte zugelegt hat. Das war so quasi dort, wo die Stadt langsam Richtung Land ausdünnt. Dort sind die Demokraten stark, weil sie von der Stadt herkommen, weil sie in den urbanen Gebieten sehr stark sind. Und am Land ist Trump stark. Und zwischen den beiden spielt sich dann ab, wer bekommt die Suburbans. Mhm. Und das hat Biden geschafft. Und er hat die Männer wesentlich besser angesprochen als zuvor Hillary Clinton. Und er hat auch die Weißen ohne College-Bildung relativ gut angesprochen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Kamala Harris da wirklich eine emotionale Botschaft hatte.
Ja, gut. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, man muss da nicht objektiv sein. Es wird jetzt ein verurteilter Straftäterpräsident und nicht die farbige Frau. Also ich glaube, man muss nicht sagen, beide sind irgendwie gleich oder die unterschiedlichen Seiten einer Medaille. Nein, das ist tatsächlich ein Mensch, der von engsten Mitarbeitern als Faschist und als gefährlichster Mann der Welt bezeichnet wird. Ich glaube aber auch nicht, dass man alles jetzt auf sie schieben kann. Ich glaube, dass tatsächlich viele Leute vielleicht einfach keine Frau als Präsidentin wollen. Das hat sich ja auch schon abgezeichnet im Vorfeld. Und ich glaube, sie hat es auch nicht leicht gehabt mit nur 100 Tagen Wahlkampf. Biden hat sehr spät den Platz freigemacht für sie. Also ich weiß nicht, ob man jetzt die Schuld so bei ihr suchen kann. Ich meine, Trump hat auch in den letzten Tagen vor den Wahlen so viel an Gewaltrhetorik noch rausgeschossen. Und der kann offenbar das alles sagen. Nicht nur der kann alles sagen, sondern es wirkt sogar ein bisschen so, je ärger er ist, desto mehr Zustimmung bekommt. Oder?
Ich würde eher sagen, Biden ist deutlich schlechter gelegen als Harris, als bevor er zurückgetreten ist.
Ja.
Das heißt, es lag, glaube ich, nicht daran, dass Kamala Harris eine Frau ist. Denn sie hat sofort mit einem Schlag bessere Werte gehabt als der alte weiße Mann
Joe Biden. Weil sie eine Frau ist, ne?
Nein, aber sie hat bessere Werte gehabt. Sie ist nicht irgendwie abgesackt, weil jetzt eine Frau kommt. Ganz im Gegenteil, sie hat zugelegt.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, das war eher der positive Effekt, dass man gesagt hat, der alte Biden, der kann es einfach nicht mehr. Und wir sind froh, dass jetzt eine junge Frau kommt, eine Frau, die tatsächlich mitten im Leben steht und die also auch noch fit ist und dynamisch etc. Nur abgestraft wurden, glaube ich, Biden vorher in den Umfragen und jetzt Harris dafür, dass sie regiert haben. Es werden, wie wir wissen, jetzt auch in Europa die Regierenden bei den Wahlen ziemlich zerzaust. Und
ja,
das hat es nun eben auch in den USA gespielt. Und Trump hat das ja aus seiner Sicht natürlich sehr gut, das Thema ins Treffen geführt und hat gesagt, bei mir wird es keine Inflation geben. Das ist natürlich, das ist das gute Recht eines Oppositionspolitikers, auch wenn es eigentlich wirklich unfair ist, in dem Fall besonders, denn die Wirtschaft in den USA läuft erstaunlich gut. Also die objektiven Werte, der Economist hat geschrieben, die Welt beneidet Amerika um seine Wirtschaft. Objektiven Werte sind sehr gut und man hatte ja, als die Inflation wirklich hoch war, erwartet, dass das unweigerlich zu einer Rezession führen wird. Und wenn man das verhindert, dann spricht man von einem Soft Landing. Man hebt die Zinsen an und im besten Fall kühlt sich die Wirtschaft wieder ab, ohne dass sie in eine Rezession taumelt. Und das ist Biden gelungen, der Biden-Administration. Aber sie wurde dafür nicht belohnt, ja, jetzt genau. Am Wahltag.
Aber das liegt auch daran, dass viele Leute, vor allem weniger Gebildete, die nur einen College-Abschluss haben, unter Trump tatsächlich mehr verdient haben und jetzt sehr unter der Teuerung gelitten haben. Und das ist ganz egal, dass die Wirtschaft unter Biden, dass der das gut gemacht hat und die Inflation gut bekämpft hat. Fakten spielen da keine Rolle, sondern man assoziiert einfach die guten Jahre oder die Jahre, wo es besser war, mit Trump und möchte das zurück.
Und das ist natürlich jetzt auch ein legitimes Wahlmotiv. Also ja. Jemand, der in den USA lebt und mit wenig Geld auskommen muss, der sagt natürlich, wenn es mir besser geht, wenn der regiert, dann wähle ich den, auch wenn er haitianische Einwanderer beschuldigt, Katzen zu
essen. Genau, sie glauben halt, dass es ihnen besser geht. Es ist nicht davon auszugehen, dass es ihnen besser gehen wird, weil Trump will auch Strafzölle einführen, die wären auch für die US-Wirtschaft ganz schlecht oder prinzipiell für die Weltwirtschaft. Was man, finde ich, noch sagen kann bei den Demokraten, also es hat sich ja eine totale Radikalisierung zugetragen unter den Republikanern in den letzten, ich sage mal ab Mitte der 90er, und die Demokraten sind gleichzeitig nach links gerückt, vor allem in so identitätspolitischen Belangen. Und ich glaube, das war vielen einfach zu liberal. Zum Beispiel, was die Rechte von Transsexuellen betrifft.
Liberal meinst du, also zu links. Ne?
Zu links,
liberal,
genau.
Liberal ist das ja eigentlich gar nicht, ne? Diese Identitätspolitik.
Ja, zu links. Vor allem, was eben so LGBTQI und was auch immer für Akronyme man benutzt. Ich glaube, da kommen viele einfach nicht mit. Und ich glaube, da hat sich die Partei von Wählern entfernt, die früher das Rückgrat gebildet haben.
Und da muss man Kamala Harris ein bisschen bedauern, denn sie hat sich eigentlich sehr weit weg bewegt wieder im Wahlkampf. Die hat diese Themen links liegen gelassen.
Sie hat das nicht beantwortet. Sie ist da immer ausgewichen.
Ja, aber klar, sie wollte niemanden verbrennen, aber sie hat jetzt nicht offensiv diese Vogue-Themen angesprochen. Aber
sie ist auch keine Linke in der Partei.
Sie hat ganz bestimmt keinen besonders linken Wahlkampf geführt. Ne? Aber ich sage, wir haben das Superwahljahr. Wir haben ganz zu Beginn des Jahres im Profil auch besprochen, welche Wahlen kommen und wie stark die rechten, sehr rechten Parteien abschneiden könnten. Und eigentlich hat sich bewahrheitet, dass die Dynamik immer noch auf deren Seite ist. Wir hatten sogar in Frankreich, wo die Partei von Marine Le Pen eigentlich die Wahlen jetzt den Sitzen nach nicht gewonnen hat, aber sie hatten die meisten Stimmen. Sie haben die Regierung gebildet in den Niederlanden mit Wilders.
Die FPÖ hat bei uns
die Wahlen FPÖ gewonnen. Ist die stärkste Partei in Österreich. Und jetzt dann natürlich auch die AfD. Du warst ja in Thüringen bei den drei Landtagswahlen. Die AfD ausgezeichnet abgeschnitten aus ihrer Sicht.
Über 30%, ja.
Und jetzt diese Wahl, man muss sagen, diese rechte Politik, dieses Hinhauen auf die angebliche Elite und auf das System, das zieht immer noch sehr, sehr stark.
Aber was bedeutet denn das? Du hast ja gemeinsam mit dem Gernot Bauer ein Buch geschrieben über Kickl und die Zerstörung Europas. Da kommen ja auch andere Rechtsparteien in Europa vor. Was bedeutet denn der Sieg Trumps jetzt für die? Fühlen sich die gestärkt durch diese Normalisierung auch von extrem rechten Anliegen? Ich meine, das ist schon das mächtigste Land der Welt, wo jemand jetzt vorsteht, der Dinge sagt, die wirklich auch im Vergleich mit europäischen Rechtspopulisten ganz krass sind. Fühlen sich die bestärkt? Wird das einen Einfluss auf diese Parteien hier haben in Europa?
Absolut. Die sehen sich als Verbündete. Herbert Kickl hat heute sofort auf Instagram ein Posting abgesetzt mit einem Foto von Donald Trump und dem Schriftzug auf dem Foto: Herzlichen Glückwunsch, Donald Trump. Und Kickl schreibt: Die Menschen in den USA haben die Veränderung gewählt. Die Amerikaner haben mit der selbstverliebten Politik der eiskalten Eliten ordentlich abgerechnet.
Das klingt fast wie das, was Sebastian Kurz geschrieben hat.
Das habe ich nicht gelesen. Was hat er
geschrieben? Ja, auch gegen die Wokeness abgestraft.
Also auf der Rechten ist natürlich der Jubel groß. Besonders gejubelt hat auch Benjamin Netanyahu, der israelische Premierminister. Der hat Trump gratuliert zum größten Comeback der Geschichte und hat geschrieben, dass seine Rückkehr ins Weiße Haus einen Neubeginn für Amerika bieten würde und ein machtvolles, neuerliches Bekenntnis zum großen Bündnis zwischen Israel und Amerika. Und wir wissen, was gerade in Israel los ist. Netanyahu hat gerade seinen Verteidigungsminister gefeuert. Wir wissen, dass die Biden-Administration bei aller Unterstützung Israels hinter den Kulissen versucht hat, Druck auszuüben auf die Regierung Netanyahu, damit die endlich aus ihrer Sicht einen Geiseldeal abschließt. Und der Verteidigungsminister, der stark dafür war, diesen Deal abzuschließen, der wurde jetzt gefeuert unter dem Jubel der ganz Rechten in Netanyahus Kabinett. Wir sehen also, wohin das geht. Netanyahu, Trump, Kickl, Le Pen hat natürlich auch gratuliert. Le Pen hat auch eine interessante Formulierung. Die hat das sehr staatsmännisch formuliert, ihre Gratulation auf Twitter, und hat einen interessanten letzten Satz, nämlich sie begrüßt und hofft auf die Fortsetzung eines Dialogs und einer konstruktiven Zusammenarbeit auf der internationalen Szene, Bühne, könnte man sagen. Das klingt schon nach Russland. Also das klingt so, jetzt wird mal mit Russland gesprochen. Das ist ja etwas, was Marine Le Pen, die Vorsitzende der französischen Rechtspartei Rassemblement National, was die, wie auch viele andere Rechtsparteien in Europa, schon lange fordern, dass man nicht die Ukraine unterstützt, schon gar nicht militärisch, sondern dass man versucht, mit Putin zu sprechen und damit aber auch in Kauf nimmt, dass man auf Putins Forderungen eingeht und was so eine Art Teilkapitulation der Ukraine bedeutet.
Ja, wenn man, wie Trump angekündigt hat, innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube einem Tag oder zwei Tagen, den Krieg beenden wird, wird man das machen müssen. Ganz kurz noch zu kurz: Trump's likely victory, schreibt er, shows that the majority of the country wishes for a clear stance against illegal immigration and the woke agenda, while supporting an economic policy focused on growth and prosperity. Also wie man Wachstum und Wohlstand durch Strafzölle fördert, das bleibt abzuwarten. Interessanterweise, Karl Nehammer hat auch gratuliert, nämlich auch schon vor dem offiziellen Wahlergebnis.
Also das jetzt,
das ist ungewöhnlich.
Dass Regierungschefs gratulieren, ist natürlich absolut üblich. Ungewöhnlich ist tatsächlich, dass man das tut, bevor es ein offizielles Endergebnis gibt. Also für diese Hast gibt es eigentlich keinen Grund, außer man verbindet damit irgendwelche politischen Absichten. Was du sagst jetzt wegen der Wirtschaft, das ist natürlich lustig, was Kurz schreibt, dass er sich Prosperity, also Wohlstand, erwartet. Prosperity, Wachstum, hat die Biden-Administration tatsächlich geboten. Also die haben die haben es geschafft, dass die amerikanische Wirtschaft in dieser Hinsicht sehr gut dasteht. Und Gabriel Felbermayr vom WIFO, vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, hat ja über Trump gesagt, Trumps bleibendes Erbe ist, dass er den regelbasierten Welthandel und das Vertrauen von Unternehmern darauf, dass Regeln eingehalten werden, ruiniert hat. Und das ist auch das Interessante. Also wenn jetzt Leute wie Herbert Kickl, FPÖ-Chef, jubeln, es ist sehr fraglich, ob Österreich davon profitiert, als kleines, exportorientiertes Land.
Na, eher nicht, ne?
Dass Regeln in die Brüche gehen. Ja. Und vor allem, dass Trump bereits vorher angekündigt hat, er werde Strafzölle auch auf Waren aus der EU einheben.
Ja, 10%.
Das kann uns überhaupt nicht recht sein. Und es ist die Frage, warum ein österreichischer Politiker das so großartig findet.
Nein, weil sie den Nationalismus gemeinsam haben, aber gegen Nationalisten schaden sich ja auch gegenseitig. Ganz kurz noch zur Europäischen Union. Was bedeutet das jetzt für die EU? Wir haben schon gesagt, Ukraine-Hilfen werden wahrscheinlich eingestellt, womöglich
Diktatfrieden.
Ein Diktatfrieden könnte der Ukraine aufgezwungen werden. Und dann natürlich ist Trump auch kein Freund der NATO. Wir wissen nicht, was er genau tun wird. Es ist zu befürchten, es ist eine Schwächung auf jeden Fall. Also NATO-Austritt, dass die Amerikaner jetzt austreten, so weit muss man, glaube ich, gar nicht gehen. Es kann auch Truppen abziehen oder die NATO-Prinzipien sprechen. Er wollte schon mal austreten, 2018. Da wurde er daran gehindert. Also das ist nicht gut und da muss man sich, glaube ich, schon, die Europäer müssen sich überlegen, wie sie sich selbst wehrhaft machen können, wie sie die eigene Wehrhaftigkeit gestalten können. Also es ist an sich sehr, sehr schlecht für uns, aber es gibt auch Optimisten in der EU, die sagen, na, das ist eigentlich gut, dass Trump die Wahlen in Amerika gewonnen hat für den Zusammenhalt in der EU, und diese Optimisten hoffen, dass sich die EU einfach wiederfinden muss, dass Trump uns zwingt, uns wiederzufinden, nämlich der Ukraine-Krieg, wo es einen großen Zusammenhalt gab am Anfang, der zerbröckelt ist, dass es da wieder zu einer Einigkeit kommt, vor allem zwischen Deutschland und Frankreich, nämlich auch was die zum Beispiel eine gemeinsame Schulden betrifft, im Sinne eines gemeinsamen Verteidigungsbudgets, wo Deutschland auf der Bremse steigt. Also das ist die Hoffnung der Optimisten in Brüssel und anderswo, dass wir jetzt gezwungen sind, durch diese neuerliche Präsidentschaft uns zusammenzuraufen.
Das fände ich jetzt auch eine schöne optimistische Aussicht. Das Problem ist, glaube ich, das kommt jetzt sehr, sehr rasch. Wenn die USA unter Trump tatsächlich die Ukraine-Hilfe einstellen, militärisch und finanziell, dann schafft das eine riesige, dann reißt das eine riesige Lücke in dieses Budget, das die Ukraine da bekommt, in die Ressourcen. Und ob Europa, ob die EU überhaupt in der Lage ist, das auszugleichen,
ist er nicht.
Das wird sie militärisch bestimmt nicht sein. Und dazu kommt noch, wie populär wird denn das sein? Also wenn wir jetzt nach Deutschland sehen, Deutschland ist in der Rezession, hat ärgste Sorgen wegen steigender Schulden, schafft die Regierung es gerade nicht, ein Budget zu erstellen und ist drauf und dran, auseinanderzubrechen. Wie soll diese EU mit diesem Deutschland sich jetzt quasi zusammenraufen, um die Ukraine-Hilfe neu zu organisieren? Das scheint alles sehr, 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 sehr
trist. Und wie wir schon gesagt haben, die Fliehkräfte werden ja auch gestärkt, die Fliehkräfte innerhalb Europas durch den Sieg Trumps. Also die Rechtsparteien sind gestärkt, und wenn es der Wirtschaft schlecht geht und sie wirklich auch durch einen Handel, möglicherweise einen Handelskrieg mit den USA, mit Strafzöllen, die Wirtschaft dann noch schwächer ist, dann hilft das ja auch eher rechten Parteien und extrem linken Parteien und jetzt nicht der vernünftigen Seite.
Ein wesentlicher Punkt ist, glaube ich, was man nicht vergessen darf, Trumps Merkmal als Politiker Nummer eins ist seine Unberechenbarkeit. Wir können jetzt über vieles spekulieren und mutmaßen, sogar auf Basis dessen, was er selbst angekündigt hat. Wir können nicht sagen, ob er das dann tatsächlich umsetzen wird. Er ist in Besprechungen hineingegangen und herausgekommen mit anderen Dingen, als er eigentlich seine Mitarbeiter geglaubt haben.
Ja, aber er hat schon alles, also man muss ihm schon glauben, das, was er ankündigt und sagt. Er hat doch alles, was er das letzte Mal angekündigt hat, tatsächlich versucht. Nicht mit allem durchgekommen, aber versucht hat er es wohl. Also ich glaube, wir sollten nicht sagen, na schauen wir mal, sondern wir sollten uns schon vorbereiten auf seine Wahlversprechen.
Ja, das muss man sowieso. Ich sage nur, die Unberechenbarkeit macht das auch so riskant. Also hinter all dem steht nicht eine Strategie, die er mit seinem Apparat, mit seiner Administration teilt, die er ihr mitteilt und an der dann gearbeitet wird, sondern das ist alles sehr sprunghaft und kann sich auch relativ rasch wieder ändern. Also wir haben ja die Bücher gelesen von seinen ehemaligen Mitarbeitern. Das sind Mitarbeiter, die seine prinzipiellen Positionen geteilt haben. Der hat ja keine Mitarbeiter gehabt, die jetzt irgendwelche linken Oppositionellen waren, sondern das waren rechte, konservative Langzeitpolitiker, die mit ihm arbeiten wollten und die alle irgendwann zu dem Schluss gekommen sind, das geht nicht. Der Mann ist unberechenbar, der Mann tritt die Regeln mit Füßen, mit dem kann man nicht arbeiten.
Der ruft dazu auf, sie aufzuhängen, so wie bei Mike Pence.
Mike Pence, ja genau.
Gut, ich glaube, wir bleiben auf jeden Fall dran. Es ist alles andere als vorbei. Es wird auch noch weitere Podcasts geben. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns für heute.
Ja, ich schaue nochmal auf die neueste Nachricht. Es sind immer noch 267.
Ja.
Weil meiner für Trump
270 bräuchte er.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er die bekommt, sagt die New York Times, sind größer als 95%. Viel deutlicher geht es nicht. Ich glaube, wir können uns verabschieden mit der relativen Gewissheit, dass Donald Trump der 47. Präsident der Vereinigten Staaten sein wird.
So ist es.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir kommen, wie gesagt, nächste Woche wieder.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Der Podcast heißt möglicherweise immer noch Trump oder Harris, aber damit müssen wir jetzt noch eine Zeit lang leben. Danke.
Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.